SRF 3.
Dem Dieb auf der Spur. Im Fall des entwendeten Krankendossiers von Michael Schumacher tut sich was. Dem Ziel auf der Spur. Die UNO präsentiert den letzten Zwischenbericht zu den Millenniumszielen.
The world has achieved the target of reducing by half the proportion of people living in extreme poverty.
Die Welt hat die extreme Armut um mehr als die Hälfte verringert, sagt der UNO-Generalsekretär. Am Ziel angekommen. In Afghanistan gewinnt der frühere Finanzminister Ashraf Ghani die Präsidentenwahl. Das Wetter heute Abend und in der Nacht gewitterhaft, morgen dann trüb, nass und eher kühl. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und aus der Nachrichtenredaktion Patrick Seiler.
Im Zusammenhang mit einem gestohlenen Dokument aus der Spitalakte von Michael Schumacher wird nun in der Schweiz ermittelt. Die Staatsanwaltschaft in Grenoble hat den Bericht einer französischen Zeitung bestätigt. Demnach wurde das Dokument über den Computer eines Helikopterunternehmens mit Sitz im Kanton Zürich Journalisten zum Kauf angeboten. Um welches Unternehmen es sich handelt, ist nicht klar. Die Rega hat erklärt, sie habe im Zusammenhang mit der Verlegung von Schumacher von Grenoble nach Lausanne medizinische Abklärungen getroffen und den Transport per Ambulanz organisiert. Im Rahmen dieser Abklärungen sei der Rega ein medizinischer Bericht zur Verfügung gestellt worden. Im Zusammenhang mit dem gestohlenen Dokument sei man nicht von den Untersuchungsbehörden kontaktiert worden und gehe davon aus, dass das Arzt- und Patientengeheimnis gewahrt worden sei, so die Rega. Die Schweiz möchte nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU anpassen. Nun hat sie bei der EU das entsprechende Begehren formell eingereicht. Denn der Bundesrat hatte vor gut 2 Wochen bekannt gegeben, wie er die Initiative umsetzen will. Seine Vorschläge sind aber nicht mit dem EU-Freizügigkeitsabkommen vereinbar. In Afghanistan hat sich Ashraf Ghani in der Stichwahl um das Präsidentenamt durchgesetzt, gemäß vorläufigem Endergebnis. Ghani erhielt gut 56% der Stimmen, wie die Wahlkommission mitteilt. Sein Gegenkandidat Abdullah Abdullah kam auf knapp 44%. Die Wahlkommission warnte allerdings, dass sich das definitive Ergebnis ändern könne. Es müssten noch Betrugsvorwürfe überprüft werden. Abdullah hatte der Wahlkommission Manipulation zugunsten Ghanis vorgeworfen und gedroht, die Wahl nicht anzuerkennen. Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat den Süden Mexikos und Teile von Guatemala erschüttert. Im guatemaltekischen Departement San Marcos seien mehrere Gebäude beschädigt worden, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Berichte über 2 Todesopfer wurden zunächst nicht offiziell bestätigt. Im betroffenen mexikanischen Bundesstaat Chiapas ist laut dem örtlichen Zivilschutz ein Mann von einer Mauer erschlagen worden. Mehrere 100 Passagiere eines Eurostar-Zuges unter dem Ärmelkanal sind evakuiert worden, wegen Problemen mit der Stromversorgung. Wie es auf der Internetseite des Eurostars heißt, blieb eine der beiden Tunnelröhren für mehrere Stunden gesperrt. In der anderen Röhre konnte der Betrieb mit Verzögerungen weitergeführt werden. Die Betreibergesellschaft empfiehlt Personen, die nicht unbedingt heute reisen müssen, ihre Billette umzubuchen. Der Eurostar verbindet Großbritannien mit Frankreich und Belgien. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.612 Punkten, minus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.2151 gehandelt und der Dollar zu 89,36 Rappen.
Info 3 Abend.
Im Millenniumsjahr 2000 hat sich die UNO ein Millenniumsziel gesetzt. Bis 2015 wollte die Weltgemeinschaft die Armut in der Welt halbiert haben. Millionen Kinder sollten Zugang zu Bildung haben. Man wollte gegen Hunger ankämpfen, sich für Frieden und Sicherheit einsetzen. Große Ziele. In diesen Minuten präsentiert die UNO nun ihre letzte Zwischenbilanz. Ich habe Fredrik Steiger gefragt, ist die Welt seit 2000 eine bessere geworden?
Die Frage ist natürlich, wie man eine bessere Welt definiert, wenn man moralische Maßstäbe anlegt oder fragt, ist die Welt friedfertiger geworden, dann lautet die Antwort eher nein. Aber wenn man sich auf ökonomische Kriterien konzentriert, auf gesundheitspolitische, bildungspolitische, dann lautet die Antwort ja. Die Armut ist geringer als im Jahr 2000. Krankheiten wie Malaria und Tuberkulose wurden massiv zurückgedrängt und Hunderte von Millionen Mädchen sind zumindest in einer Primarschule heute, also weitaus mehr als noch im Jahr 2000.
Also Sie sagen, die Armut, die ist halbiert oder praktisch halbiert, die Bildung hat sich verbessert. Wo ist man dann noch nicht so weit, wie man sein sollte?
Beispiel Mütter- und Kindersterblichkeit. Auch da hat es Fortschritte gegeben, aber die sehr ehrgeizigen Ziele wurden bisher deutlich verfehlt. Auch das Ziel, dass praktisch alle Menschen Zugang zu sauberen sanitären Anlagen haben sollten. Auch dieses Ziel wurde verfehlt. Und auch die Forderung an reiche Länder, wie viel sie ausgeben sollen für Entwicklungshilfe, wie stark sie Zölle senken sollen für Importe aus Drittweltländern, auch dieses Ziel wurde verfehlt.
In genau einem Jahr sollten die Millenniumsziele umgesetzt sein. Was kann im Schlussspurt jetzt noch erreicht werden?
Natürlich nicht mehr allzu viel. Es steht ja nur noch ein 1/15 der Periode zur Verfügung. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat zwar eben aufgerufen zu einem wirklich forschen Endspurt in dieser Frage, aber es hängt natürlich auch nicht nur von der UNO ab, was noch erreicht wird. Es hängt auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab, wie übrigens auch bei den bisherigen Zielen. Die Armut wurde auch reduziert, weil beispielsweise in Ostasien, in China, gewaltige wirtschaftliche Fortschritte gemacht wurden. Und nicht nur, weil die UNO sich bestimmte Ziele vorgegeben hat.
Hunger, Armut, in diesen wichtigen Bereichen hat die Weltgemeinschaft etwas erreicht. Wann geht's ans Thema Umweltschutz?
Eigentlich sofort. Die Millenniumsziele laufen ja nächstes Jahr aus. Man will dann aber nicht einfach sagen, jetzt ist Schluss. Man will sich neue, ehrgeizigere Ziele setzen und auch zusätzliche Ziele, die eben im Bereich der Umweltpolitik liegen. Aber da gibt es viel Streit, weil beispielsweise Drittweltländer gar nicht so begeistert sind darüber. Umweltziele, Ziele, gute Regierungsführung beispielsweise, das gäbe ihnen nicht nur Rechte, sondern würde auch Pflichten bedingen.
Sagt unser UNO-Korrespondent Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Über einigen Städten Kenias liegen Tränengasschwaden in der Luft. Die Polizei geht gegen Demonstranten vor. Oppositionsführer Odinga hatte zu den Protestaktionen aufgerufen. Aktionen gegen die Regierung von Präsident Kenyatta, die seit einem Jahr im Amt ist und das Land in eine große Krise gestürzt hat, wie Odinga sagt. Ich bin jetzt verbunden mit Patrick Wülse in Nairobi. Patrick Wülse, wie ist die Situation in der Hauptstadt in Nairobi? Sind die Demonstrationen noch im Gang?
Offiziell sind die Demonstrationen nun zu Ende, aber die Innenstadt in Nairobi ist immer noch unpassierbar. Heute waren mehrere tausend Menschen, wahrscheinlich 20.000 Menschen, waren unterwegs und haben eben protestiert. Und trotz Tränengas ging das relativ friedlich über die Bühne. Es war aber eine große Wut zu spüren. Und Raila Odinga, der Oppositionsführer, hat angekündigt, dass jetzt jeden Monat so demonstriert werde, auch in Kenia. Das Ganze erinnert ein bisschen an den arabischen Frühling, bis die Regierung zu Gesprächen bereit sei.
Oppositionsführer Odinga macht Präsident Kenyatta für ethnische Spannungen, für Korruption, für steigende Preise, für einen zusammengebrochenen Tourismus verantwortlich. Ist da was dran?
Also dieser Mann, der hat zwar vor einem Jahr viel versprochen und nicht viel eingehalten. Kenia geht es heute schlechter, aber für alles ist er trotzdem nicht verantwortlich, insbesondere nicht für die Terroranschläge von Al-Shabaab. Und auch die ethnischen Spannungen hat nicht er erfunden, die gibt es in Kenia seit Jahren. Und beide Seiten, also die Partei der Regierung, Jubilee, aber eben auch die Opposition, führen zur Unsicherheit im Lande bei.
Sie haben es angesprochen, am Wochenende gab es in Küstenorten Anschläge von Extremisten der Al-Shabaab-Miliz. In der Hauptstadt nun Demonstrationen gegen die Regierung, dies vielleicht jetzt jede Woche. Wie heikel ist die Lage in Kenia?
Die Lage in Kenia wird immer instabiler. Und zwar Kenia ist eben zweifach bedroht. Einerseits eben vom nördlichen Nachbarland, von Somalia, von diesen islamistischen Milizen, gibt es fast wöchentlich Attacken an der Küste, aber auch in Nairobi. Die Menschen haben Angst. Also man kann von einer gewissen Nigerianisierung sprechen. Man weiß nicht, an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt es wieder eine Explosion mit Opfern gibt. Und eben auf der anderen Seite innenpolitisch wird es auch immer instabiler. Den Leuten geht es nicht gut, die Lebensmittelpreise steigen, es ist Unsicherheit und es gibt eben wirklich ethnische Spannungen. In einzelnen Regionen werden Flugblätter verteilt mit Hasstiraden gegen einzelne Stämme.
Das waren Informationen von Afrika-Korrespondent Patrick Wülse.
Info 3 Abend.
4 Fragen per Videokonferenz. Das war die Grundlage für Australien, Flüchtlinge aus Sri Lanka in ihr Heimatland abzuschieben. Die Flüchtlinge wurden auf Booten vor der Küste befragt. Dort hatten sie tagelang ausgeharrt. Doch sie mussten zurück, bevor sie auch nur einen Fuß auf australischen Boden gesetzt hatten. Menschenrechtler sind entsetzt. Vor allem auch, weil die australische Regierung alles geheim gehalten hatte. Urs Welterlin.
Die Medien hatten bereits einen Namen für die Boote. Geisterschiffe. Denn 9 Tage lang wusste in der australischen Öffentlichkeit niemand, wo im Indischen Ozean sich 2 Boote mit Flüchtlingen befinden, ja, ob es sie überhaupt gibt. Denn die australische Regierung hatte jegliche Information mit dem Hinweis blockiert, Geschehnisse auf dem Wasser seien geheim. Doch jetzt ist klar, 41 Personen sind der Marine Sri Lankas übergeben worden. Offenbar wurden ihre Asylgesuche jeweils nur minutenlang geprüft. Einwanderungsminister Scott Morrison meinte heute, die Flüchtlinge seien vor ihrer Abschiebung über eine Videokonferenz befragt worden. Australien folge somit den Anforderungen der UNO-Flüchtlingskonvention. Heute verurteilten 53 Juristen und andere Akademiker die Methode der Videobefragung. Die Telekonferenz bestehe, soweit man das sagen könne, nur aus 4 Fragen. In 3 davon gehe es um die Bestätigung der Identität. Die 4. Frage sei, weshalb ein Asylsuchender nicht zurückgehen wolle. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Regierung von Premierminister Tony Abbott durch solche Proteste von ihrer harten Politik abhalten lässt. Zum einen habe sie vor den Wahlen im letzten Jahr angekündigt, keine Bootsflüchtlinge mehr ins Land zu lassen. Zum anderen weiß sie, dass sie die Mehrheit des australischen Volkes hinter sich hat.
Das war Info 3 News und Hintergründe. Online gibt es uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.